Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, mal wieder hier in Schopfloch zu sein. Ist ja gar nicht so weit, Stunde von Pforzheim. Und Thema Freundschaft. Ich habe euch einen kleinen Gegenstand mitgebracht, der damit was zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr irgendwie gerne in den Bergen als Alpinisten unterwegs seid, dann wisst ihr, was ich hier in der Hand habe. Weil dieses Teil ist ein sogenannter Friend. Ein englisches Wort, auf Deutsch Freund. Und dieser Friend wird beim Klettern verwendet. Funktioniert relativ einfach, wenn man in den Bergen unterwegs ist und eine Route geht, die nicht vorbereitet ist. Also wenn man von unten nach oben will über den Fels, dann klettert man. Und wenn man dort im Vorstieg unterwegs ist oder alleine, dann muss man sich ab und zu sichern. Zumindest ist es clever, sich ab und zu sichern. Früher hat man das so gemacht, dass man Keile reingeschlagen hat, Felsschrauben und hat sich dann mit seinem Karabiner eingehakt. Er war dann im Klettergurt drin und wenn man dann ein Stück weit gestiegen ist, so 2, 3, 4, 5 Meter, dann hat man den nächsten Sicherungspunkt gesetzt. Die Idee dahinter ist, sollte man überraschenderweise sich nicht halten können und fallen, dann fällt man halt nur ins Seil und das hält einen. Das Problem von diesen ursprünglichen Sicherungen war, die sind im Berg geblieben. Also wenn man einen Keil in einen Spalt geschlagen hat mit dem Hammer oder eine Felsschraube gesetzt hat, dann ist dieser Sicherungshaken im Fels geblieben. Und irgendjemand hat gesagt, wie kann ich im Zuge und Sinne der Nachhaltigkeit und des Kostenbudgets Dinge, die ich dort hinterlassen habe, wieder mitnehmen. Also die Idee war, schnell und wiederverwertbar, sauber die Felswand zu durchsteigen und trotzdem sicher zu sein. Und dann hat irgendjemand mal die Idee gehabt und hat gesagt, in diesen Felsen gibt es ja ganz verschiedene Risse und Spalten. Und dann gibt es diesen Friend, den zieht man zusammen, steckt ihn in so eine Spalte, lässt ihn aufschnappen und dann hat er hier seine Sicherungsschlaufe, in die man sich einhaken kann. Und sollte man stürzen, dann hält er und wenn man durchgeklettert ist, dann zieht man wieder und in der Klettergrunde, der Nächste nimmt ihn wieder mit nach oben, sodass man nichts zurücklässt. Es ist eigentlich fast eine rhetorische Frage, warum man so einen Teil Friend nennt. Es liegt nicht daran, und da mache ich kein Geheimnis draus, dass er so eckig und kantig ist und dass man sich so unglaublich schlecht dran hinschmiegen und hinkuscheln kann. Das Ding heißt Friend, weil man sich darauf verlassen kann. Weil man diesem Stückchen Aluminium letztendlich sein Leben anvertraut. Und irgendjemand hatte die Assoziation, mein Leben jemand anderem anzuvertrauen, das ist im Prinzip ein Freund. Das zeichnet Freunde aus. Und deswegen ist es natürlich nicht nur beim Klettern wichtig, einen Freund und Freunde zu haben, sondern es ist was für das ganze Leben wichtig ist. Man wünscht sich gute Freunde. Und man merkt erst, wenn ein Freund hängen lässt, was es bedeutet, einen Freund zu verlieren. Du hast schon gesagt, Heinz Rühmann hat es gesungen. Ich habe auch recherchiert, bei mir waren es die Comedian Harmonists, aber lass uns nicht drüber streiten, weil ich habe beide gesungen. Ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Aber natürlich auch die Fußballer wissen das, Sepp Herberger. So die ganz Älteren unter uns haben von dem schon mal gehört, Weltmeistertrainer von 1954, der hat gesagt, 11 Freunde müsst ihr sein. Also die Idee ist nicht nur gut kicken können, sondern auch irgendwie sich aufeinander verlassen. Und der kürzlich verstorbene Kaiser Franz hat einen Song performt als junger Fußballer, der hieß, gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein. Freundschaft ist was unglaublich Schönes und was unglaublich Wichtiges, wenn man das hat. Und ich weiß nicht, an wen ihr denkt, wenn ihr kurz so für euch innerlich an eure Freunde denkt, wen ihr da habt, wo ihr sagt, ja, das sind tatsächlich meine guten, meine besten Freunde und ich hoffe, es gibt da welche. Es gibt aber auch prominente Freunde und ich habe ein paar mitgebracht, genau, ich bin schon ein bisschen älteres Semester, deswegen sind auch die Freunde schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Maya und Willi sind so zwei Freunde meiner Jugend, genau. Ich weiß nicht, warum der Willi als Junge immer ein bisschen döselig unterwegs ist und die Maya die Pfiffige von beiden, wie auch immer. Nochmal zwei Kollegen, auch die sind schon ein bisschen älteres Semester, Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Und noch mal ein bisschen älter, auch die kennen manche von euch, Stan Laurel und Oliver Hardy, genannt auch Dick und Doof, die, wenn sie nur unter sich sind, sich schon auch gegenseitig hochnehmen, aber sobald ein Dritter dazukommt, der einem von beiden was Böses will, dann halten sie auf einmal zusammen. Aber ich muss kein Geheimnis machen, die absoluten Freunde, Favorites meiner Jugend, die Freunde schlechthin, Old Shatterhand und Winnetou, Blutsbrüder. Und da geht die Freundschaft sogar so weit, dass Winnetou 3, ich weiß nicht, ob die jüngere Seite hier rechts von mir überhaupt weiß, um was ich rede, aber ist auch egal. Winnetou 3, der böse Red Butler will Old Shatterhand erschießen und Winnetou sieht's und wirft sich da in diesen Schuss sehr tränenreich der Schluss und stirbt dann in den Armen seines Freundes. Im Neuen Testament, in der Bibel, in sehr beeindruckender Weise gibt es eine Geschichte, einen Bericht, bei dem Freunde eine ultra wichtige und entscheidende Rolle spielen. Vielleicht kennt ihr den, solltet ihr eine Bibel dabei haben, dürft ihr gerne das auch aufschlagen im Neuen Testament, im Markus-Evangelium und da in Kapitel 2. Ich habe den Text aber auch mitgebracht, da heißt es: Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder dort im Haus war. Und es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger Platz, jetzt bin ich verrutscht, ich muss hier, kannst du mir es weiterklicken, weil ich kann nicht gleichzeitig bei mir und oben gucken. Perfekt. Also nochmal Vers 2. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus war dabei, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Es gelang ihnen nicht, wegen der vielen Menschen bis zu Jesus zu kommen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Gelähmten auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er bloß so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte: Steh auf und nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Matte und bahnte sich einen Weg aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich will mit euch ein paar Gedanken zu diesem Abschnitt teilen. Der erste: voller Vertrauen. Also, es gibt 5 Freunde in einer Stadt in Israel. Die Stadt heißt Kapernaum. 4 von denen, die haben ein normales Leben, so wie die allermeisten auch. Die haben einen Job, gehen dem nach, zahlen vielleicht ihr Häuschen ab, suchen, hoffen auf einen Kita-Platz, zumindest bei uns in Pforzheim ist das für junge Familien eine Herausforderung, schlagen sich mit den Hausaufgaben und den ganzen Schulthemen rum, die die Kinder so haben, sie pflegen Hobbys, Synagoge und Hauskreis, was auch immer. Einer von den 5, der ist bei diesem normalen Leben nicht dabei. Weder im Alltag noch am Sonntag. Was es genau war und warum es ihm so ging, wird in dieser Geschichte nicht berichtet. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht hat er eine Krankheit, vielleicht auch von Geburt an. Man weiß es einfach nicht. Das Einzige, was man weiß, er war gelähmt, kann nicht laufen. Das ist ehrlicherweise selbst in unserer Zeit heute eine große Herausforderung, wenn Menschen körperlich eingeschränkt sind, wenn sie gelähmt sind. Klar, wir haben Fahrdienst und Essen auf Rädern und Werkstätten für Menschen mit Behinderung, aber es gab keinen Rollstuhl und nichts, was irgendwie, kein soziales Netz. Sein Leben war wirklich deprimierend und düster. Nur durch Betteln konnte er am Leben bleiben, konnte er überleben. Ich weiß nicht, ob es seine Freunde waren, aber ich vermute es. Seine Freunde haben ihn am Morgen irgendwo an einen öffentlichen Platz nach Kapernaum getragen und haben ihn dort abgelegt oder abgesetzt oder abgestellt. Und dann saß er da. Jeden Tag, bei Hitze, bei Regen, im Staub. Und seine ganze Existenz war nur davon abhängig, dass andere Leute großzügig waren, dass sie ihm Almosen gegeben haben. Und am Abend wurde er vermutlich von seinen Freunden wieder abgeholt und ist jeden Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Nicht so mega. Und trotzdem hat er Leute gehabt, die ihn an diesen öffentlichen Platz gebracht haben. Aber an diesem Tag, in dem dieser biblische Bericht stattfindet, ist tatsächlich alles ein bisschen anders. Die ganze Stadt Kapernaum vibriert richtig vor Aufregung und Hektik, weil es geht die Info rum, Jesus kommt wieder in die Stadt. Und es war da schon klar, Jesus ist der, der die Blinden heilt, die Tauben hören lässt, der Gelähmte aufrichtet. Wo Jesus ist, werden Kranke gesund. Und die vier Freunde kapieren, wenn es eine Chance gibt, aus diesem herausfordernden und schwierigen Leben rauszukommen für unseren Freund, dann ist es tatsächlich Jesus. Und deswegen sagen sie, wir wollen ihn zu Jesus bringen. Der kann und der wird ihn gesund machen. Das ist schon eine ganze Menge Vertrauen. Wenn einer helfen kann, dann ist es Jesus. Ich habe mich gefragt, ist das so? War das nur eine Story halt damals, dass Jesus helfen kann, dass solche Dinge passieren, dass Kranke gesund werden? Vertraue ich darauf? Jetzt bin ich ein Berufschrist, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber jemand, der als Pastor, als Pfarrer unterwegs ist. Ist es so, dass man Jesus wirklich mit voll Vertrauen kann, dass es sich lohnt, Leute zu ihm zu bringen, dass er sie auch heilt, gesund macht? Ich muss euch ehrlich sagen, das ist für mich schon manchmal auch eine Herausforderung. Wir erleben das, dass Menschen heil werden, geheilt werden, aber viel zu selten. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut, dieses Vertrauen gehabt hätte wie diese vier. Und wie ist mit dem Gelähmten? Von dem wird überhaupt nichts gesagt. Da wird nicht gesagt, ob er schon jegliche Hoffnung aufgegeben hat, ob er jegliches Vertrauen verloren hat. Es wird nicht gesagt, ob er seine Freunde angefeuert hat und gesagt, auf, los, zack, und ich muss dahin. Es wird nur, also das wird nicht mal berichtet, man kann es sich denken beim Lesen, dass er seine Freunde machen lässt. Also er lässt sich da irgendwie von ihnen zu Jesus schleppen. Und schleppen ist das richtige Stichwort, voller Einsatz. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals einen Menschen auf einer Trage wohin getragen habt. Ich musste mal so eine Rettungsübung machen, weiß auch nicht genau. Ein scheinbar Verletzter musste geborgen werden. Der wurde irgendwo abgelegt, dann haben wir Karte und Kompass bekommen, dann hieß es finden und von dem Punkt, wo ich ihn gefunden habe, zu einem Rettungspunkt bringen, wo er dann irgendwie mit Helikopter hätte abgeholt werden können. Also eine Bergung in unwegsamem Gelände. Aber wir haben den Kollegen dann irgendwann gefunden und mussten dann da so eine Trage basteln und bauen und dann haben wir ihn getragen. Es waren so vielleicht ein Kilometer, ich weiß nicht, ungefähr. Gefühlt waren es 20 Kilometer, aber war sicherlich nicht mehr. Und vielleicht lag es an meinen schmächtigen Armen, ich weiß es nicht. Nach 100 Metern dachte ich, eigentlich würde es mir reichen. Nach 300 Metern musste ich echt beißen und nach 500 Metern musste man den Kerl ablegen. Es ging nicht, also es war einfach unglaublich schwierig. Wenn einer so 60, 80 Kilo wiegt und dann vier Leute tragen den, dann sind es 15 bis 20 Kilo an einer Hand, an einem Arm. Das ist unglaublich zäh und schwierig und anstrengend. Und diese vier schleppen ihren Freund durch halb Kapernaum. Ganz ehrlich, das ist Einsatz. Das ist Engagement, das ist nicht irgendwie mal kurz, sondern da hängen sich Leute wirklich rein. Und ich habe mich gefragt, hätten die ja nicht mal ein Recht auf Ruhe gehabt? Jetzt bringen sie ihn schon jeden Tag am Morgen an den öffentlichen Platz und holen ihn voraussichtlich, oder waren es die auch, am Abend wieder ab. Ah, hätten die nicht einmal sagen, ist mal gut, wir haben mal Feierabend, wir haben unsere eigenen Themen, wir haben einen anstrengenden Tag gehabt mit eigener Arbeit, eigenen Herausforderungen, eigenen Mühen. Wir helfen jeden Tag. Ist nicht irgendwann einmal ein Punkt erreicht, wo man sagt, gut ist? Diese vier, denen ist nichts zu viel. Die sagen, ist uns egal, machen wir. Wir hängen uns rein, bringen Einsatz, weil sie haben ein Ziel, ihr Freund soll zu Jesus. Und dann schwitzen sie und ziehen den Armen, die Hände schleifen gefühlt am Boden. Und dann kommen sie da an, wo Jesus ist, und dann kommen sie nicht rein. Ausverkauft. Volle Hütte. Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, war sehr nett. Wir sind dann mit dem Zug vom Flughafen, meine Frau und ich, zurück. Von Frankfurt nach Karlsruhe ging super. Von Karlsruhe nach Pforzheim, weil eigentlich nicht weit ist, war halt nachts irgendwie, halb zwei, muss man irgendwie Straßenbahn fahren und dann war KSC-Spiel. Gestern gegen Düsseldorf 2-2, ich weiß nicht, wer zweite Liga verfolgt, ein KSC, ich weiß, ihr habt hier wahrscheinlich andere Fragen und Sorgen. Aber die ganze Straßenbahn war rümmelvoll, ich dachte, es darf nicht wahr sein, wir mit Gepäck und allem, voll mit KSC-Fans. Also das stört mich jetzt nicht, aber ausverkauft und so ähnlich muss dort gewesen sein. Wir haben uns da irgendwie in diese Straßenbahn, ich dachte um halb zwei nachts, da wird kein Mensch in der Straßenbahn sein, aber rammelvoll, ausverkauft. Wir haben uns halt irgendwie rein und Koffer übereinander. Aber so stelle ich mir es vor. Rammelvoll. Man kommt nicht rein, es ist kein Durchkommen. Und die vier sagen, ja okay, wir haben es versucht, war wohl nicht so clever. Aber dann kehren wir halt wieder um, umsonst. Und es fasziniert mich, diese vier Kollegen lassen sich nicht entmutigen. Sie lassen sich nicht aufhalten. Ihr Freund muss zu Jesus. Und da werden sie sogar noch kreativ. Und sie legen nochmal eine Schippe drauf und sie schauen sich um und überlegen, was sie tun können und gehen dann von hinten ans Haus und klettern aufs Dach. Muss ein Flachdach gewesen sein, und ziehen ihren Freund da hoch. Und ich kenne euch natürlich nicht mehr nah, ein paar von euch von vor vielen Jahrzehnten gefühlt, aber ich würde mir es wünschen für mich und für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin in Pforzheim, wir würden uns ansatzweise anstecken lassen von dieser Liebe und dieser Leidenschaft und von diesem Engagement dieser vier Kollegen. Damit ihr Freund zu Jesus kommt. Wie viel Einsatz und Kreativität, dass Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, in die Nähe von Jesus kommen. Da ist denen nichts zu viel. Ich kann es nur für mich selber sagen. Als ich es gelesen habe und für mich vorbereitet habe, ich dachte, ich will mich neu entscheiden, dass mir in Sachen Freunde in die Nähe von Jesus zu bringen, erstmal nichts zu viel ist. Dass mir dann nichts zu schwer ist. Und ich hoffe und bete, dass das die Einstellung von uns Jesus-Nachfolgern ist, von denen, die zu ihm gehören. Ich weiß nicht, wie ihr da so unterwegs seid und wer von sich sagt, dass er zu Jesus gehört, aber unabhängig, das halte ich für wirklich entscheidend. Und dann stehen sie da oben auf dem Dach. Unten predigt Jesus und oben fangen die ans Dach abzudecken. Ernsthaft? Ich habe mich gefragt, was hat der Kollege, dem das Haus gehört, gedacht? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn irgendwie jemand auf einmal eure Bude kaputt macht. Und nicht mal die Frage, wer bezahlt das nachher, sondern die Frage, unten predigt Jesus. Ah, das ist schon eine Predigtstörung. Also zumindest nach meinem. Ich hatte mal in einer Scheune eine Predigt, da war ein Vogel drin verirrt. Ich kann euch sagen, das ist kompliziert. Also es lenkt den ab, der spricht und die Leute, die sitzen, man kann es im Prinzip vergessen. Und so wird es dort auch gewesen sein. Jesus predigt und auf einmal fängt es da an zu rumoren und Dreck runter zu rieseln. Vermutlich hat Jesus aufgehört zu sprechen, weil da kann sich kein Mensch mehr konzentrieren und irgendwie zuhören. Und auf einmal ist da ein Loch im Dach und alle schauen nach oben, außer vier, die schauen nach unten. Und dann wird es wieder dunkel. Weil jetzt zwängen sie ihren gelähmten Freund irgendwie durch diese Lücke im Dach auf irgendeinem Tuch, so an den vier Enden angeknotet, irgendwie am Seil, so stelle ich mir es zumindest vor. Und dann schwebt diese Matte so langsam durch den Raum nach unten. Und das heißt ja, die Bude ist rammelvoll. Obwohl sie voll ist, gelingt es trotzdem, dass die Leute sich zusammenschieben, dass dort, wo der wohl irgendwie runterkommen wird, dass auf einmal noch ein Platz am Boden ist. Und dann liegt er da, mitten im Raum vor Jesus. Und man könnte eine Stecknadel fallen hören. Weil es ist völlig klar, was jetzt passieren soll. Moment. Ich muss trotzdem machen, voller Glaube. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist ein bisschen anders als erwartet. Es ist völlig klar, was passieren soll. Nämlich, dass der Kranke gesund wird. Und ich kann mir vorstellen, dass den vier Freunden da oben die Kinnlade nach unten geklappt ist und ihre Gesichter lang geworden sind. Und vielleicht haben sie gedacht, what? Dafür haben wir den Kollegen durch Kapernaum geschleift, dafür haben wir uns abgemüht, dafür der ganze Stress aufs Dach, das Dach kaputt gemacht, keine Ahnung, wer und wann das bezahlt werden soll. Der Plan war, dass der gesund wird. Und jetzt Sündenvergebung? Ey, das ist nicht dein Ernst. Sünde und Sündenvergebung, das ist ja irgendwie so Kirchenspeech. Das gehört doch eigentlich in Synagoge, in Gottesdienst, wenn überhaupt. Also. Und an dieser Stelle nimmt diese Geschichte nochmal richtig Fahrt auf. Denn es gibt zum einen diese enttäuschten Freunde auf dem Dach und es gibt führende Kirchenleute im Raum. Und die haben keine enttäuschten Gesichter, sondern die haben finstere Gesichter, weil die kapieren, was hier gerade abgeht und passiert. Für sie ist klar, kein Mensch kann Sünden vergeben. Das ist auch logisch, weil vergeben kann nur der, den es betrifft. Also, kleines Gedankenspiel. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau streite, das theoretisch kommt eigentlich nicht vor, und ich ausnahmsweise, also wenn es vorkommt, auch der Verantwortliche sein soll, was noch außergewöhnlicher wäre, also der Schuldige. Und danach telefoniere ich mit meinem guten Freund und erzähle es ihm. Und der sagt dann: Dirk, alles gut, ich vergebe dir. Ganz ehrlich, keine Bedeutung. Es ist irrelevant, dass er mir vergibt. Und es liegt nicht an meinem Freund, sondern vergeben muss mir in dem Fall meine Frau, weil sie und meine Beziehung zu ihr betroffen ist. Und Sünde betrifft Gott. Sünde hat mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Kurz gesagt, Sünde sorgt dafür, dass meine Beziehung mit Gott gestört ist. Dass da was nicht in Ordnung ist. Und deshalb kann auch er nur sie vergeben. Und wenn Jesus hier nun Sünde vergibt, dann behauptet er damit, Gott zu sein. Und das ist Gotteslästerung, wenn ein Mensch so etwas behauptet. Und jetzt wird es aus meiner Sicht faszinierend und spektakulär. Jesus sieht ganz genau, was in den Leuten abgeht. Die denken nur. Aber Jesus weiß, was sie denken, weil er kann ins Herz schauen. Und ich bin mega froh, dass nur er das kann. Aber es ist ein Privileg, dass er es kann und tut. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Was ist leichter? Diesem gelähmten Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Was meint ihr? Was ist leichter? Sünden vergeben oder dem Kollegen zu sagen, steh auf und geh? Ich muss ehrlich sagen, die Antwort liegt auf der Hand. Es ist natürlich viel leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist viel einfacher. Das eine ist sichtbar im Ergebnis, das andere unsichtbar. Wenn Jesus sagt, steh auf und geh, also diesen Kranken zu heilen, das ist sofort überprüfbar. Also der steht auf oder bleibt liegen. Und wenn er liegen bleibt, dann ist klar, Jesus hat nichts drauf, außer Sprüche. Sündenvergebung, das kann niemand, das kann letztendlich nur Gott überprüfen. Das ist etwas, das unsichtbar passiert, was nicht direkt kontrollierbar ist. Und das ist die Logik, die wir Menschen haben. So denken wir. Und aber in dieser Frage steckt Jesus doch ein bisschen voller Überraschung. Er fragt nicht, was ist leichter und was ist schwerer, was ist nachprüfbar und was nicht, was ist logisch, sondern er fragt, was ist wichtig? Was ist eigentlich wichtiger? Sündenvergebung oder Gesundheit? Ich weiß nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, Hauptsache gesund. Also zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, Junge oder Mädchen, ach egal, Hauptsache gesund. Oder wenn man irgendwie, ich besuche ab und zu auch natürlich hohe Geburtstage, dann so, aber Hauptsache gesund. Also irgendwie so das Hauptsache gesund, das ist schon ein sehr Satz, den man sehr häufig hört. Und Jesus beantwortet diese Frage ehrlicherweise ein bisschen anders. Er sagt nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache die Beziehung mit Gott ist in Ordnung. Und verstehe mich hier bitte nicht falsch. Gesundheit ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Und erst wenn man krank ist, wenn man wirklich herausgefordert ist, weiß man es zu schätzen, was es bedeutet, gesund zu sein. Ich hätte mir früher nie denken können, dass Gesundheit ein wirkliches Geschenk ist, das es zu feiern gilt und wofür es auch dankbar zu sein gilt. Und es ist auch Jesus klar. Er weiß, wie wichtig Gesundheit für diesen Gelähmten ist. Und genau deshalb kümmert er sich dann auch darum. Und zwar mehr als alle Theologen, als alle Ärzte, als das Sozialamt, weil er heilt ihn, er stellt seine Gesundheit, seine Beine wieder her. Aber erst nachdem die Frage der Beziehung zu Gott, der Sünde, geklärt ist. Gesundheit ohne mit Gott in Ordnung zu sein, ist für Jesus nicht mal die halbe Miete. Ich vermute, es ist keine Überraschung. Egal wie gesund du lebst, egal wie gesund du dich ernährst, wie viel Sport du treibst, das ist alles wichtig. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem unser Leben endet. Unser Leben ist endlich. Und die Frage der Gesundheit hat sich mit dem Sterben erledigt. Es ist komplett Wurst, ob du gesund oder krank stirbst. Da spielt es keine Rolle mehr. Aber die Frage, wie ist meine Beziehung mit Gott? Die Frage der Sünde, die ist mit dem Tod nicht erledigt, weil sie bekommt dann nochmal eine ganz neue und dringlichere Bedeutung. Weil wenn ich diese Frage nicht klären konnte, während ich gelebt habe, dann ist sie auch ungeklärt, wenn ich gestorben bin. Und da hat sie dramatische Auswirkungen. Wenn ich meine Gottesbeziehung nicht in Ordnung habe, dann bleibt dieser Streit, diese Disharmonie mit Gott auf ewig bestehen. Und deshalb ist Jesus in dieser Frage wirklich sehr eindeutig. Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Matte und bahnte sich einen Weg aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und es ist völlig klar, dass die Leute aus dem Häuschen sind. Stellt euch vor, das wäre ein Schopfloch. Der stadtbekannte Gelähmte, der immer am Kirchplatz sitzt oder, keine Ahnung, am Dorfbrunnen, ich weiß nicht, was euer Zentrum hier in Schopfloch ist, steht auf einmal auf und geht. Das wäre eine Headline im Schwarzwälder Boden, glaubt mir. Darüber würde berichtet werden. gelähmt durchs Dach, auf Beinen durch die Tür, wie auch immer. Aber Jesus sagt, ich werde euch beweisen, dass ich die Vollmacht besitze, schon jetzt Sünden zu vergeben. Das ist das, worum es Jesus geht. Das ist sein Thema. Deswegen war er auf dieser Erde. Ja, Jesus kann heilen und er heilt und er tut es. Aber das wirklich Wichtige liegt für ihn an einer anderen Stelle. Seine Mission, seine Leidenschaft ist, dass Menschen mit Gott in Ordnung kommen. Dass sie eine Beziehung zu dem haben, der Schöpfer und der Liebhaber des Lebens ist. Dass die Beziehung zu ihm wieder heil wird. Jesus geht es nicht um irgendwelche Headlines und die Sensation, sondern Jesus geht es um dich und um ihn. Und es gibt einen Titel, den man Jesus gegeben hat, das ist das Wort Heiland, das ist ein bisschen altmodisches Wort, aber das bringt es auf den Punkt, er macht Leben heil, die Beziehung mit Gott. Und das ist, worum er da ist. Amen.